ARD Sounds.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Mit unseren Bach-Episoden halten wir uns weiter in Weimar auf, und zwar in erster Linie ganz oben auf der Empore der Schlosskirche, wo Bach die Orgel gespielt hat, in den ersten Jahren zumindest regelmäßig. Heute wollen wir die dort von Bach komponierten freien Orgelwerke etwas näher betrachten. Das war der Beginn des G-Dur-Präludiums von Johann Sebastian Bach, komponiert ganz sicher in Weimar. Bach ist also 1708 Hoforganist in Weimar geworden. Und im Nekrolog, da gibt es einen Satz, der besagt, Bach sei vom Wohlgefallen seiner gnädigen Herrschaft angefeuert worden, alles Mögliche in der Orgelkunst zu versuchen. Wir haben ja darüber schon gesprochen. Wie muss man sich das jetzt praktisch vorstellen, Michael? Wann und wie oft hat Bach denn überhaupt so in der Woche auf der Weimarer Orgel gespielt?
Lieber Bernhard, das musst du den Küster fragen. Ja. Der war dabei.
Ja, gute und Frage. Ja. Wie komme ich an ihn ran?
Der könnte dir dann vor allem auch Auskunft geben, wie oft Bach an dieser Orgel saß, außerhalb der gottesdienstlichen Zeiten. Hm. Ja, und das wird ja sicher passiert sein. Ich meine, wo soll er sein Instrument üben? Klar hatte der sicher zu Hause auch ein Instrument, vielleicht auch so eine Art Pedal, Klavichord oder so, wo er Orgelwerke spielen konnte. Aber da oben auf der Galerie in der Schlosskirche wird man ihn sicherlich sehr häufig angetroffen haben. Und dann hat er wahrscheinlich alles Mögliche gespielt, von seinen Vivaldi-Arrangements bis hin zu Orgelbüchlein und abgefahrensten Fantasien und Toccaten, die ihm da mal eben so einfielen und die vielleicht nie für die Nachwelt festgehalten worden sind. Ansonsten regulär, also so, dass ihm auch andere zugehört haben, würde ich sagen, ganz klar natürlich die Gottesdienste, also an Sonn- und Feiertagen. Theoretisch müsste er ja auch zuständig gewesen sein dann für irgendwelches Orgelspiel in Wochengottesdiensten, in Andachten, weil neben ihm gibt's eigentlich keinen zumindest offiziellen Gehilfen, der das irgendwie mit abdecken könnte. Also deswegen denke ich schon, Bach hat man da täglich angetroffen. Mhm. Ja. Zum anderen ist natürlich die große Frage, was ist uns hier eigentlich überliefert an Orgelmusik von Bach? Aus welchen Kontexten stammt das? Hat er vielleicht hier und da Auftritte außerhalb Weimars gehabt? Und wir wissen natürlich von Gastspielen, die Bach unternommen hat. 1713 ist er in Weißenfels. 1717 der berühmte Ausritt nach Dresden, Wettstreit mit Marchand, der zwar auf dem Cembalo geplant war, aber ich würde mich schwer wundern, wenn dort Bach nicht irgendeine der Orgeln in Dresden auch gespielt hätte. Und die Dunkelziffer dieser Gastspiele außerhalb von Weimar, die wird wesentlich höher sein. Wir haben ja auch die ein oder andere Orgelprüfung irgendwo in Thüringen nachgewiesen, also Bach als Orgelgutachter. Auch da gab es gute Gelegenheiten für ihn, sich zu präsentieren. Und ich bin mir sicher, wenn jetzt auch irgendwie ein prominenter Musiker, ein gut befreundeter Musiker in Town war, nehmen wir mal Telemann oder so, dann ist er mit ihm bestimmt auch in die Schlosskirche gegangen und hat ihm was auf der Orgel vorgespielt. Wie gesagt, der Küster weiß genaueres.
Ja, unter Kalkant natürlich, oder die Kalkanten.
Das stimmt, ja.
Die wissen vielleicht noch genau sogar, was gespielt wurde. Aber auch die können wir jetzt nicht fragen. Deswegen frage ich nochmal dich, wie sieht's denn aus mit Konzertantenauftritten? Du hattest ja erklärt, dass dieser Herzog Wilhelm Ernst ein tief religiöser Mensch war. Wie muss man denn darüber denken, über so Konzertauftritte in der Kirche? Vielleicht nach dem Gottesdienst noch mal ein Stückchen länger spielen? Meinst du, dass das möglich war? Oder wenn ein hochrangiger Besuch kam, ein Adliger, dass gesagt wurde, ha, hier unser Hoforganist, der spielt uns jetzt mal was?
Na, ich würde unumwunden Ja sagen, wenn ich wüsste, dass die Leute damals den Bach schon genauso verehrt haben wie wir und dass der Herzog ihn vielleicht wie so eine Art spielende Trophäe ansah, wo er jeden seiner Gäste irgendwie die Chance geben wollte, dieses Weltwunder mal Orgel spielen zu hören. Aber richtige Belege haben wir dafür nicht. Ja. Ansonsten vielleicht nochmal ergänzend, Im Gottesdienst hat er zu spielen und da sind natürlich die Hauptmomente, die Hinführung zu den Chorälen, die Choralbegleitung, aber dann die Momente, wo er vielleicht auch wirklich brillieren kann und sagen wir mal konzertartig sich präsentieren kann, das ist wie heute im Gottesdienst, würde ich sagen, zum Eingang, zum Ausgang, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen länger gehen. Und dann ist natürlich auch immer die große Frage, was passierte während der Kommunion? Die hat sich jetzt in Weimar nicht so hingezogen wie in Leipzig. Ja, in Leipzig sind es ja einfach mal Hunderte, wenn nicht Tausende, die da irgendwie gehen. In Weimar ist es wirklich eine sehr kleine, überschaubare Hofgesellschaft. Da brauchte man vielleicht dann nicht so lange Subkommunione, überhaupt Musik. Aber dennoch, das sind so die Momente.
Was wir hier haben, ist der Nekrolog, den wir immer schon wieder bemüht haben und wo wir uns auch wiederholen, weil so wenig über Weimar drinsteht. Aber ich sag's nochmal, da steht drin, Bach hätte in Weimar die meisten seiner Orgelstücke gesetzt. Michael, können wir denn das irgendwie quantitativ beziffern oder geht's gar nicht?
Ja, eigentlich geht's nicht. Hm. Ja. Und das geht einfach schon damit los, grundsätzliche Probleme. Wir haben eben von dieser Orgelmusik, die uns von Bach überliefert ist, leider in einem sehr geringen Prozentsatz überhaupt nur die Originalhandschriften. Das meiste ist überliefert in Abschriften von Zeitgenossen, seien das Freunde, seien das Schüler, seien das irgendwo Feld, Wald und Wiese. Und da gibt's ja dann ganz schnell die große Diskussion, hat das Bach als Komposition genau so angesehen, wie wenn er eben eine Kantate niederschreibt, oder sind das sogar, jetzt mal ganz krass ausgedrückt, aufgeschriebene Improvisationen, im Notfall gar nicht von ihm selbst, sondern von dem Schüler, oder sind das sozusagen musterhafte Improvisationen, die er tatsächlich zu Lehrzwecken dann seinen Schülern zur Verfügung gestellt hat und auf diese Weise tradiert hat. Ich denke aber trotzdem, es wird schon eine ganze Menge Werke geben, die Bach dann mal ganz bewusst aufgeschrieben hat. Vielleicht auch, weil er mal im Nachgang einer eindrucksvollen Improvisation dazu gebeten wurde. Oder wenn er auch vielleicht zu bestimmten repräsentativen Anlässen einfach ein ganz elaboriertes, also ausgearbeitetes Orgelwerk präsentieren wollte, eben dann doch mal das getan hat, was wir gerne bei ihm als Organist in Frage stellen, dass er erst schreibt und dann spielt.
Die Quellenlage also schwierig, das haben wir auch schon in den letzten Folgen erwähnt und wir haben in den letzten Folgen auch schon viel über die möglichen Vorbilder und Inspirationen gesprochen, die Bach gerade auf dem Gebiet der Orgelliteratur gehabt hat. Also natürlich Norddeutschland mit Buxtehude als großes Leitbild, Mitteldeutschland, das sind seine Familie letztlich oder auch Pachelbel. Dann haben wir über die französischen Inspirationen und die italienischen gesprochen, also über all das, was Bach so aufgesogen hat, gerade in den ersten Weimarer Jahren. Wie kann man jetzt sagen, fasst Bach das denn zusammen oder macht er das überhaupt? Und was unterscheidet seine Werke von diesen ganzen Vorbildern? Oder ich könnte auch ganz einfach fragen, Michael, erklär mir doch mal den Weimarer Orgelstil von Bach.
Naja, ich glaube, ein Charakteristikum ist schon erstmal ganz grundsätzlich wie immer bei Bach. Wenn er es tut, tut er es richtig. Das heißt, die Stücke sind in der Regel schon einfach mal länger als die seiner Vorbilder. Und man wird jetzt bemerken, dass er diese Kleingliedrigkeit, die jetzt zum Beispiel die bedeutenden Orgelwerke eines Buxtehude auszeichnet, ein Stück weit auch Bruns, wobei Bruns da schon auch, sagen wir mal, also dem Bach noch näher ist, die hat Bach ein Stück weit überwunden. Also er arbeitet die Dinge intensiver aus. Und es ist zugleich so, dass man eben merkt, selbst wenn das vielleicht formal erstmal norddeutsch wirkt, sind da zugleich so viele französische oder italienische Einflüsse drin. Konzertierendes Prinzip, wie sich das dann ihm vielleicht beim Studieren der Vivaldi-Stücke darstellte, was eben alles in diesem Bach-Stil aufgeht. Und vielleicht ist das eben der Weimarer Bach, der ihn dann so besonders macht, dass man eben wirklich spürt, der Mann, der weiß nicht nur, was im Großraum Hamburg und Lübeck auf der Orgel abgeht und um Erfurt und Arnstadt und Nürnberg von mir aus noch, sondern er hat jetzt diese europäische Perspektive und vermengt das. Und bei all dem ist auch die Proportionierung so der einzelnen Teile einfach immer klug und mit großer Linie. Also wie gesagt, das Kleingliedrige ist längst vorbei.
Das, was ja so typisch eigentlich ist für diesen Stilus Fantasticus im Norddeutschland, das haben wir bei Bach eigentlich nicht mehr, nicht?
Es gibt schon ein paar Werke, wo man das findet, ja.
Aber er weiß genau, wo er hin will und wo dann auch gut ist, ne? Wo dann auch die Form beendet ist.
Ja.
Und das kann eine lange Form sein.
Ja. Also, und die Dramaturgie stimmt immer. Und er schafft es eben ja auch dann in so einer lang ausgearbeiteten Fuge eben auch die Zuspitzung hinzukriegen, aber eben auch die Entspannungen da, wo sie nötig sind, ja.
Nun ist dieses Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, so ein bisschen heikel. Wir haben gesagt, Bachs freie Orgelwerke in Weimar. Heikel deswegen, weil wir ja gar nicht genau wissen, was da nun wirklich konkret entstanden ist. Wir können das immer nur stilistisch zuordnen, weil die meisten Quellen fehlen. Das hast du ja gesagt. Dennoch mal die Frage, welche Gattungen waren es denn, die Bach in Weimar vorrangig bedient hat auf der Orgel?
Na, so richtig können wir es natürlich sagen beim Orgelbüchlein. Ja. Wir haben ja auch in den großen 18 Leipziger Chorälen eigentlich einen Großteil der Stücke, wenn nicht alle, die schon Weimarer Wurzeln haben. Also sagen wir, das Choralgebundene, das gibt's. Aber zugleich tendieren wir ja dahin, einige wirklich von den großen, fetten, freien Orgelwerken, also Kombinationen Präludium, Schrägstrich Toccata und Fuge in die Weimarer Zeit zu datieren. Und das machen wir deshalb, am Ende sind es ja doch vor allem stilistische Argumente, die da eine Rolle spielen. Ja, und da würde man jetzt bei den Orgelwerken sagen, die schon irgendwie reifer und im Stil vielleicht internationaler wirken als manche andere, wo man dann sagt, das ist vielleicht eher die Vorweimarer Zeit. Und zugleich haben wir gerade bei einigen dieser wirklich kapitalen, großen Stücke, F-Dur-Toccata, dorische Toccata oder so, den Fall, dass sie uns zwar nicht in Bachs Autograph überliefert sind, aber eben in verschiedenen Abschriften, teilweise von Leuten aus dem engsten Weimarer Umfeld, der Stadtorganist Johann Gottfried Walter ist da ein heißer Kandidat, der damalige Bach-Schüler Johann Tobias Krebs, der war genau in dieser Zeit einfach mal Schüler bei Bach. Johann Kaspar Vogler, Weimarer Organist, der ist auch ein wichtiger Überlieferungsträger. Und dann gibt es aber eben auch noch Abschriften dieser Stücke, die dann eher aus den 1730er, 40er Jahren datieren oder Bach sich selbst wirklich nochmal hingesetzt hat in Leipzig. Und da sieht man aber, die Stücke wurden nochmal irgendwie überarbeitet. Und dann haben wir aber den Beleg, also offensichtlich schon im Weimarer Umfeld Bachs bekannt, gespielt. Aber Bach haben sie später auch selber noch beschäftigt und irgendwie das alles zusammen lässt uns dann irgendwie sagen, okay, wenn jetzt auch noch im Nekrolog gesagt wird, die meisten seiner Orgelwerke sind in Weimar entstanden, dann wird das sicherlich diese Stücke betreffen.
Du hast es schon angedeutet, etliche Werke hat Bach später nochmal überarbeitet. Kann man sagen, in welche Tendenz, in welche Richtung das so geht? Oder ist das einfach nur die Tatsache, es gibt einfach immer noch was zu tun dran?
In aller Regel ist ja Überarbeiten bei ihm immer auch, dass es dann nochmal länger wird. Gerade bei solchen freien Orgelwerken kann es auch sein, dass jetzt plötzlich mal noch eine Fuge dazukommt, wo man nicht genau weiß, war die vorher schon vorhanden oder es wird sogar mal was ersetzt. Und dann Feinschliff. Ja, also wirklich einfach noch etwas mehr Ornamente. Wobei man dann auch immer nicht so genau weiß, ist das vielleicht ohnehin sozusagen die andere Fassung, die vorliegt, die nur abschriftlich da ist. Geht die dann wirklich in allen Details auf Bachs Willen zurück oder lag da wirklich vielleicht mal nur eine aufgeschriebene Improvisation zugrunde? Also das ist schwierig zu sagen. Generell Verfeinerung, Verlängerung, das ist eigentlich das wichtigste Charakteristikum.
Und müssen wir mit großen Verlusten rechnen, die Bach vielleicht aufgeschrieben hat und die dann irgendwie in Weimar geblieben sind oder aus irgendwelchen Gründen? Oder sind das doch vielleicht nur so ein paar Beispielstücke, die er aufgeschrieben hat und den Rest hat er improvisiert? Ja. Wissen wir nicht, ne?
Also es würde mich nicht wundern, dass wir ganz generell bei dem, was Bach auf der Orgel gespielt, / auch bewusst aufgeschrieben hat, wahrscheinlich sogar die allerhöchste Verlustquote haben. Ich meine, es ist einfach mal so, bis zum Jahr 1714, da ist Bach 29, ist seine Hauptaufgabe das Orgelspiel. Und wenn wir da jetzt mal wirklich untereinander schreiben, was wir haben und wir unterstellen müssen, dass er in jungen Jahren vor einer unglaublichen Produktivität gewesen sein dürfte, dann wird da richtig viel verloren gegangen sein. Also die Verlustquote, Dunkelziffer, würde ich sagen, gigantisch.
Vielleicht abschließend dazu noch, gedruckt hat er nie ein Orgelwerk in Weimar. Das lag offenbar gar nicht so in seinem Sinn, etwas mal für die Ewigkeit da schon festzuhalten.
Ja, also man hätte natürlich, weil er ziemlich schnell diesen Ruf eines wirklich ganz erlesenen Organisten mit einzigartigen Fähigkeiten hatte, diesen Schritt gehen können. Hm. Zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Sammlung von kapitalen Choralfantasien oder Präludien und Fugen irgendwie zu drucken. Das wäre aber sehr aufwendig gewesen. In Weimar gibt es keinen Notendruck. Man hätte das wahrscheinlich im Kupferstichverfahren machen müssen, aufwendig. Hm. Da hätte Bach auch dahingehend Mut fassen müssen, dass er irgendwie eine große Vorinvestition geht, ohne zu wissen, ob er dann wirklich den reichen Absatz hat. Am Ende ist das, glaube ich, etwas, was ein Organist in der Zeit vor allem gemacht hat, nicht um Geld zu verdienen, sondern um vielleicht auch ein Stück weit die eigene Eitelkeit zu befriedigen. Hm. Und den Schritt geht Bach nicht.
Zu aufwendig, das ist, glaube ich, das Hauptargument. Drei Stücke wollen wir jetzt noch in diesem Podcast genauer betrachten, die die Bach-Forschung ganz klar nach Weimar steckt. Und wir fangen an mit der Toccata in D-Moll, aber nicht die ganz berühmte, die haben wir schon behandelt, sondern die sogenannte dorische Toccata. Michael, woher kommt denn eigentlich dieser Name, ja, der nicht stimmt? Das ist ja D-Moll, ne?
Nicht benannt nach einer gewissen Dora, die Bach also vielleicht verehrt haben könnte.
Doris.
Nein, weil das Stück sozusagen im dorischen Modus aufgeschrieben ist. Mhm. Also dorisch Kirchentonart, die letztlich Grundton D hat, aber eben das B nicht vorgezeichnet ist. Also deswegen praktisch ein D-Moll ohne einen B vorne vorgezeichnet und das genau passiert hier. Man kann nicht sagen, dass Bach ja wirklich in der alten Kirchentonart dorisch bleibt, aber die Notationsweise ist so und das hat ihr den Beinamen gegeben.
Du hast schon allgemein vorhin ein bisschen was über Weimarer Quellen gesagt. Wie sieht's hier aus?
Ja, interessant. Also ich meine, vielleicht das nochmal nachgeschoben. Mhm. Also wir stellen immer mehr fest, es gibt sozusagen so verschiedene Überlieferungskreise. Und da haben gerade die Forschung von Peter Wollny in den letzten Jahren, vor einigen Jahrzehnten Hans-Joachim Schulze, viel herausgefunden, dass es da so bestimmte Kreise gibt. Ein ganz wichtiger Überlieferungskreis ist zum Beispiel der Bach-Schüler Johann Christian Kittel, der in Erfurt sitzt. Dann gibt es eben diesen Johann Peter Kellner, der Organist in Gräfenroda ist, viele Schüler hat. Johann Gottfried Walter, Johann Tobias Krebs, auch der jüngere Krebs, Johann Ludwig. Hier in dem Fall, also bei unserer dorischen Toccata, gibt es eine Handschrift von Johann Gottlieb Preller. Der Mann ist in einem kleinen Dorf bei Apolda zur Welt gekommen und verlässt dann ziemlich schnell Thüringen und wird Organist, Achtung, in Dortmund.
Ach.
Ja, also er geht praktisch in den Ruhrpott, bevor es der Pott wurde. Und ist ein wichtiger Überlieferungsträger. Ja, und eine zweite Handschrift von dem Stück ist von Johann Gottfried Walter, also dem Weimarer Stadtorganisten. Hier haben wir leichte Abwandlung drin und das lässt uns eben auch schließen, dass Bach selber dieses Stück wahrscheinlich mehrfach angefasst hat.
Und wie würdest du musikalisch diese Toccata beschreiben?
Na, es ist fast irgendwie so ein bisschen Minimal Music, weil es sehr monothematisch ist. Es ist ein Thema in der Toccata, aber das wird echt mit aller Konsequenz quer über die Manuale, mit vielen Manualwechseln, aber auch im Pedal durchgeführt, 130 Takte lang. Das Motiv entwickelt sich eigentlich nur durch die harmonische Fortschreitung. Mhm. Und das kann aber eben Bach, weil ja ihm schon damals der Quintenzirkel zu Füßen liegt. Es hat was ganz Motorisches, es wirkt eigentlich regelrecht zwanghaft. Es ist ganz schöner musikalischer Starkstrom und man ist dann fast manchmal ein bisschen erlöst, wenn dann die Fuge kommt, weil dann doch wieder etwas mehr Vielfalt ist. Aber ich finde das Stück einfach mal richtig, pardon, dass ich das jetzt sage, geil.
Du darfst das sagen und wir hören den Beginn. Das war also ein Stück aus der D-Moll-Toccata, Werkverzeichnis 538, müssen wir dazu sagen, oder die sogenannte dorische Toccata. Das nächste Stück, was wir besprechen wollen, sind Präludium und Fuge G-Dur. Ganz am Anfang dieses Podcasts haben wir schon mal ein Stückchen aus dem Präludium gehört. Wird auch nach Weimar gesteckt. Michael, was haben wir denn da für Quellen?
Ja, also hier mal eine wirklich privilegierte Überlieferungsart. Wir haben ein Autograph von Bach aus der Zeit um 1733 hier in Leipzig. Eine, also ganz offensichtlich, Revision eines älteren Stückes, weil wir aus dem Weimarer Umfeld eben schon Quellen haben von dem Stück, die das noch ein bisschen anders überliefern. Also die früheste Quelle ist aus der Zeit um 1726, aber eben Weimarer Umfeld. Ja, also insofern ist es ein Stück, was den Bach selber hier noch in Leipzig beschäftigt hat, aber eben Wurzeln hat, die nach Weimar zurückzugehen scheinen.
Und auch stilistisch wird es Weimar zugeordnet oder hat das eher mit dieser Quellenlage zu tun?
Nee, das passt total. Hm. Ich meine, es ist ein glänzendes Präludium mit vielen Läufen. Das Kopfmotiv, das könnte auch das Kopfmotiv eines Vivaldi-Konzerts sein. Und dann wird es aber eben schmissigst konzertierend durchgeführt, elektrisierend, ganz festlich, ganz herrlich. Aber man merkt eben, hier hat Bach, also da würde ich mich festlegen, wirklich schon diesen modernen italienischen Concertoton kennengelernt und lässt den jetzt verschmelzen mit seiner Art und Weise, eben so ein Präludium aufzuziehen.
Ja, und dann kommt aber diese tolle Fuge danach und da haben wir dann wirklich einen direkten Zusammenhang nach Weimar, nicht?
Ja, also wer die hört, denkt immer, Mensch, habe ich doch schon mal
gehört. Habe ich schon mal gehört.
Aber irgendwie anders, ne? Ja. Und vielleicht machen wir da auch mal den Vergleich. Also ganz eindeutig schwingt hier im Hintergrund der berühmte Eingangschor aus der Bekümmerniskantate mit. Also hier hat Bach nochmal sozusagen con variationi das Ganze in Orgelwerk überführt oder umgekehrt.
Dann hören wir uns doch mal ein Stückchen aus dieser Eingangsfuge zur Bach-Kantate an. Ich hatte viel Bekümmernis und überblenden das mit dem Beginn der Fuge. Ja, das ist ganz klar eine Bekümmernisfuge. Ja. Die Organisten nennen das heute auch immer so.
Wobei ich auch finde, so ein bisschen klingt für mich auch an ein anderes Werk, was Bach damals auf der Werkbank hatte. Wir hatten in unserem vorletzten Podcast die Vivaldi-Arrangements besprochen. Und da gibt es ja dieses Konzert für zwei Violinen aus Opus 3 D-Moll. Ich glaube Opus 3 Nummer 11, Lestro Armonico. Gibt es eben auch eine Fuge und irgendwie schwingt die, finde ich, ja auch noch ein bisschen.
Da hören wir auch noch mal ganz kurz. Auch noch mal rein. Ja?
Also irgendwie ein Zwitter aus Bekümmernis und Lestro Armonico, oder?
Schöner geht's ja gar nicht.
Herrlich.
Das dritte und letzte Stück, was wir hier noch einzeln besprechen wollen, das ist eines der gewaltigsten Orgelstücke von Bach überhaupt, nämlich die Toccata in F-Dur. Und ich sage jetzt bewusst nur die Toccata in F-Dur, weil die Fuge vermutlich nicht dazugehört, die heute immer dazu gespielt wird. Also ist das irgendwie ein Einzelstück, so ein Bravourstück vielleicht?
Ja, also das muss es sein. Ich meine, 438 Takte. Und zwar 438 Takte, ich würde sagen Starkstrom. Also was da abgeht, irre. Wir haben eine relativ breite Überlieferung. Also es gibt Quellen von dem Johann Christian Kittel, also Erfurter Organist. Und dann auch von diesem Weimarer Bachschüler Johann Tobias Krebs, der Vater von dem anderen Bachschüler Johann Ludwig Krebs. Da ist es kürzer. Ich denke, hier muss es ganz klar irgendwie am Anfang ein ganz festlichen Anlass gegeben haben, zu dem Bach das zu Papier gebracht hat, also schon die ganzen Dimensionen. Das ist jetzt nichts, was man einfach mal zum Eingang des Gottesdienstes spielt. Und ich würde es mal so sagen, also wenn man nach einem festlichen Anlass sucht, der aus meiner Sicht auch so ein bisschen zeitlich passt, erinnerst du dich in unserem vorletzten Podcast, wo wir über die Vivaldi-Arrangements gesprochen haben, da hat uns ja dieser Bachschüler Kräuter gebürtiger Augsburger, in einem Brief an seine Augsburger Sponsoren erzählt, dass er unbedingt noch bis Pfingsten 1713 in Weimar bleiben will, weil dann die erweiterte Orgel fertig wird und Bach dann gewiss ganz unvergleichliche Dinge auf der Orgel spielen wird. Und jetzt stellen wir uns mal für eine Sekunde vor, dass diese Musik entstanden ist, vielleicht zum ersten offiziellen Anlass, als das erweiterte Instrument gespielt wurde, zu Pfingsten, und hier kommt echt der Heilige Geist runter, muss man mal sagen, ja. Und zugleich, wenn wir hier reinhören, bitte mal auch nochmal gegenüberstellen. Es ist ja ein Prinzip, was im Kanon in zwei Stimmen, die sich sozusagen gegenseitig verfolgen, erstmal präsentiert wird. Irgendwann kommt das Ganze dann im Pedal.
Und wie?
Und wie?
Und wie?
So. Und kennst du dieses Prinzip aus einem Stück, was nicht von Bach ist, aber ihn in Weimar beschäftigt hat, und zwar genau in dieser Zeit?
Muss ja auch Vivaldi sein.
Natürlich. Besagtes D-Moll-Konzert, ja, für zwei Violinen und Cello konzertieren plus ein Ripieno-Streicherorchester.
Da sind ganz ähnliche Motive
drin. Der Beginn, ja, das Adagio, wo die da in diesem aufsteigenden D-Moll-Dreiklang auch kanonisch verschränkt sind. Erstmal nur die beiden Geigen, und dann, nachdem die das durchgezogen haben, kommt jetzt der Cello und macht das Ganze nochmal, bei Bach würde man sagen, im Pedal. So hat er es dann auch in seinem Arrangement dieses Vivaldi-Stücks gemacht.
Irre. Dann überblenden wir das jetzt mal. Wir hören ein bisschen Vivaldi aus diesem D-Moll-Konzert, den Beginn, und danach in der Paralleltonart F-Dur den Beginn der Toccata. Vivaldi versus Bach, da war schon eine gewisse Ähnlichkeit zu hören. Wie gehen wir jetzt mit dem Problem um? Du hast das so schön gesagt, der Eröffnungsstück der restaurierten Orgel in Weimar, aber die hatte kein hohes F im Pedal, was Bach hier fordert. Ich meine, ich kenne
jetzt
viele
Organisten. Jetzt wollen wir uns mal nicht an den Details aufhalten.
Ich kenne viele Organisten, die sagen, wenn man das halt nicht hat, dann spielt man den Ton mal unauffällig auf Manual. Das merkt gar keiner.
Ja.
Ist das Größenwahn, dass er hier für eine Orgel schreibt, die es nur ganz selten gibt? In Weißenfels wäre es gegangen?
Ja, also du spielst jetzt natürlich an auf eine Hypothese, die man auch unbedingt mit auf dem Schirm haben muss. Wir wissen, dass eins seiner wenigen belegten Gastspiele in dieser Zeit ihn auch im Jahr 1713 im Februar nach Weißenfels führte. Da hat er die Jagdkantate aufgeführt, und dort in der Schlosskapelle, die Orgel hätte die notwendigen Töne gehabt im Pedal, und jetzt kann man natürlich auch überlegen, ob vielleicht dort dieses Stück das erste Mal erklungen ist. Jemand war jetzt ganz spitzfindig und hat gesagt, ja, das Toccata-Thema ist auch ganz ähnlich dieser Arie, weil die wollenreichen Herden aus der Jagdkantate.
Auch F-Dur.
Ja, können wir auch mal kurz reinhören vielleicht. Klar kann ich nicht ausschließen, dass es hier einen Zusammenhang ebenfalls gibt, und es müsste ja auch mit dem Teufel zugehen, dass, wenn der berühmte Organist Bach schon ein Gastspiel in Weißenfels macht, dass er dort nicht auch irgendwie was Kapitales auf der Orgel spielt. Das kann schon auch alles sein. Absolut. Auf der anderen Seite, naja, ich hätte das Ding schon gerne auch in Weimar verankert. Und wie gesagt, ich meine, irgendwas Besonderes muss er auch gemacht haben, als dort die Orgel, die jetzt erweitert war, was der Herzog teuer bezahlt hat. Da muss doch auch mal der Hoforganist dann zeigen, dass das Ganze auch was bringt und sie alle irgendwie noch in eine andere Galaxie wegbeamt, wenn der Bach einfach mal die Manuale und das Pedal so richtig auslötet. Und genau das passiert hier in dem Stück. Also irgendwo zwischen Weißenfels und Weimar, Hauptsache W. Wie wunderbar.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.